trug das Kreuz selbst zu dem Ort, der Schädelstätte genannt wird. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm noch zwei andere, einen auf jeder Seite von ihm, mit Jesus in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild über ihn anbringen, auf dem stand Jesus von Nazareth, König der Juden. Der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, lag in unmittelbarer Nähe der Stadt und das Schild war in Hebräisch, Latein und Griechisch geschrieben, so dass viele Leute es lesen konnten. Da sagten die obersten Priester zu Pilatus: Schreib nicht König der Juden, sondern schreib, er behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus entgegnete: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten, es waren vier Mann, Jesus gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich auf. Sie nahmen auch sein Untergewand an sich. Es war ohne Naht aus einem einzigen Stück gewebt. Deshalb sagten sie: Wir wollen es nicht zerreißen, sondern darum würfeln. Damit erfüllte sich die Schrift, in der es heißt: Sie teilten meine Kleider unter sich auf und würfelten um mein Gewand. Und so machten sie es. In der Nähe des Kreuzes standen die Mutter von Jesus und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria Magdalena. Als Jesus seine Mutter dort... Dort neben dem Jünger stehen sah, den er lieb hatte, sagte er zu ihr: Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er: Das ist nun deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und um zu erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war, sagte er: Ich habe Durst. Sie tauchten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig und steckten ihn auf einen Isopzweig, den sie an seine Lippen hielten. Als Jesus davon genommen hatte, sagte er: Es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Die führenden Männer des jüdischen Volkes wollten die Gekreuzigten nicht bis zum nächsten Tag, einem Sabbat, der wegen des Passafestes noch dazu ein besonderer Sabbat war, am Kreuz hängen lassen. Um den Tod schneller herbeizuführen, baten sie Pilatus, dass man ihnen die Beine brach. Dann konnten die Leichname vom Kreuz abgenommen werden. Da kamen die Soldaten und brachen den beiden Männern, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, die Beine. Doch als sie zu Jesus kamen, sahen sie, dass er schon tot war. Deshalb brachen sie ihm nicht die Beine. Einer der Soldaten bohrte jedoch einen Speer in seine Seite und Blut und Wasser flossen heraus. Dieser Bericht stammt von einem Augenzeugen. Alles, was er sagt, ist zuverlässig und wahr. Er berichtet darüber, damit auch ihr zum Glauben findet. Diese Dinge sind geschehen, damit sich erfüllt, was in der Schrift vorausgesagt ist. Nicht einer seiner Knochen wird zerbrochen werden. Und sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Das war auch Johannes 19, Vers 17 bis 37.
Euch allen einen gesegneten Gottesdienst. Das sieht ja heute ein bisschen kümmerlich aus, aber macht nichts. Bei Jesus am Kreuz, als er starb, da sah das sehr kümmerlich aus. Alle waren weg und man dachte, es ist alles zu Ende. Und da fing es erst an. Ich möchte für den Gottesdienst beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Du bist da, du bist der auferstandene König. Und Herr, wir hören das gar nicht in den Medien. Da hören wir, ja, nur gespött. Aber Herr, einmal wirst du wiederkommen in Kraft und Herrlichkeit. Dann wirst du nicht mehr am Kreuz hängen als der Geschmähte, als der, der ja von allen zertreten wurde, sondern als der Herr aller Herren, der König aller Könige. Und ich danke dir dafür und ich bitte dich so, Herr, dass jetzt dein Wort, deine Wahrheit in unser Herz fällt. Und bitte dich auch für mich, dass du mir Gnade gibst. Amen. Ja, heute Morgen wurde im Gebet schon gesagt, im Vorgebet, da betete jemand, dass wir doch die Wahrheit hören wollen, was eben die Wahrheit ist. Ich weiß jetzt nicht, mit welchen Erwartungen ihr hier heute hergekommen seid. Vielleicht sagt ihr, ich möchte heute etwas Neues hören. Ich bin schon 10 Jahre Christ und ich habe solche Predigten an Karfreitag schon 10-mal gehört oder 20-mal gehört. Und jetzt möchte ich mal etwas Neues hören, etwas ganz Neues. Und ich muss euch da enttäuschen. Es wird die alte Wahrheit sein, nämlich die alte Wahrheit der Geschichte von Karfreitag. Wahrheit lässt sich nicht erneuern. Wahrheit bleibt immer Wahrheit. Was damals Wahrheit ist, ist auch heute noch Wahrheit. Und deshalb sage ich, öffnet euer Herz für die Wahrheit. Ihr dürft mich gerne ansprechen, wenn ihr nachher was zu sagen habt und sagt, hey, stopp, das steht aber nicht im Wort Gottes. Könnt ihr mich darauf ansprechen. Aber ansonsten bemühe ich mich, wirklich die Wahrheit zu verkündigen. Denn es gibt nichts Neues. Es gibt nichts Neues in dieser Botschaft. Die Botschaft steht schwarz und weiß im Wort Gottes. Und wenn es was Neues gäbe und ich was Neues sagen würde, dann wäre es nicht das Wort Gottes. Nun hören wir nochmal, wir haben schon die Botschaft gehört. Und nun möchte ich da einiges noch zu sagen. Es war im Jahre 1834, da geht ein armer, aber junger Maler mit ein paar Franken in der Tasche auf eine Auktion. Er möchte sich ein Bett ersteigern. Er bekommt sein Bett und nach dem Bett wird ein Kreuz versteigert. Ein Kreuz, das von unten bis oben mit Schmutz, mit Dreck überzogen ist. Die Menge johlt, es wird gespottet. Jemand nimmt das Kreuz in die Hand und sagt, naja, es wird von Blech sein. Einer sagt, ich biete 3 Franken dafür. Und unser Maler, dem das alles wehtat, das Gespött der Leute, der sagte, ich biete 5 Franken. Er bekommt das Kreuz, denn keiner bietet mehr. Zu Hause versucht er es vom Schmutz zu befreien. Und das Erste, was zum Vorschein kommt, ist ein Name und eine Jahreszahl. Nämlich der Name Benvenuto Cellini und die Jahreszahl 1500 bis 1571. Er denkt, was? Das ist doch dieser berühmte Künstler Cellini. Das gibt es doch nicht. Und er versucht weiter, das Kreuz zu reinigen. Und da stellt er fest, dass es zum Teil aus Gold besteht. Wow. Er geht zu einem Kunstsachverständigen und lässt das Kreuz einschätzen. Und der sagt, ja, 60.000 Franken würde schon wert sein. Der König von Frankreich hört davon und gibt unserem Maler 60.000 Franken auf die Hand. Es stellt sich dann heraus, dass dieses Kreuz vor Jahren im Schloss von Versailles dann vom Pöbel irgendwie gestohlen wurde, entwendet wurde und im Schmutz, im Dreck irgendwo vergessen worden ist und liegen geblieben ist. Und man hat diesen Reichtum des Kreuzes nicht erkannt. Als ich das vor einiger Zeit las, diese Geschichte, denke ich, wow, das ist ja wie mit dem Kreuz von Jesus, wo Jesus dran starb. Das ist ja wie mit der Botschaft des Kreuzes Jesu. Wer hat schon die ganze Wahrheit der Kreuzigung, was es bedeutet, verstanden? Ich maße es mir nicht an, dass ich schon alles verstanden habe, aber was ich verstanden habe, das will ich euch bringen. Sonst könnte ich das auch gar nicht bringen. Also was ich verstanden habe, will ich bringen. Das ist eine ganz tolle Sache. Die Nachricht von der Hinrichtung eines Jesu am Kreuz, der für unsere Sünde, für meine, für deine Sünde gestorben sein soll, ist für viele Menschen einfach blöd. Eine Dummheit. Die Bibel sagt, das Wort vom Kreuz ist ein Ärgernis. Das ist nicht jetzt erst ein Ärgernis, das war schon immer ein Ärgernis. Es ist eine Schwachsinnigkeit, die man doch keinem gesunden Menschen zutrauen kann. Und man kann es keinem gesunden Menschenverstand zumuten, so etwas zu glauben. Und da fragen wir uns, und weil es ja auch in der Bibel steht, das Kreuz ist eine Torheit, es ist ein Ärgernis, wie Luther das übersetzt, da kann man sich doch fragen, lieber Gott, warum hast du die Menschen erlösen lassen durch so eine Tat, die wir nicht verstehen können? Wo wir denken, na, das ist doch schwachsinnig, das ist doch einfach blöd. Warum hast du das so gemacht? Du hättest das doch ganz anders machen können, sensationeller, mehr von Wundern begleitet, dass vielleicht Jesus vom Kreuz gesprungen wäre und er hätte gesagt, hallo, hier bin ich. Ihr wolltet mich festnageln, aber ich bin hier. Und er wäre dann vielleicht, zack, in den Himmel gefahren. Nein. Die Bibel sagt uns, warum. Die Bibel sagt uns, warum. In 1. Korinther 1, Vers 18 steht, die Botschaft vom Kreuz erscheint als ein unglaublicher Irrsinn denen, die den Weg zu Gottes Heil nicht finden. Für die ist es ein Irrsinn. Aber für uns, die wir Gottes Erlösung annehmen, und jetzt kommt es, entfaltet diese Botschaft eine gewaltige Kraft, die von Gott kommt. Im Kreuz liegt eine Kraft verborgen. Im Blut Jesu liegt eine Kraft verborgen. Und ein Vers vorher sagt Paulus zu den Korinthern, als ich zu euch kam mit der guten Nachricht, da kam ich nicht mit menschlicher Weisheit zu euch, auch nicht mit menschlicher Klugheit, mit klugen Worten habe ich euch von dieser Erlösung gebracht. Denn sonst wäre die Kraft des Kreuzes durch meine Worte zunichte geworden. Das sollte nicht so. Und ich denke mir mal, der Paulus hat vielleicht gestottert oder so. Und er sagte, nein, hätte ich das mit großen, wunderbaren, weisen Worten gebracht, dann wäre die Kraft des Kreuzes zunichte geworden. Und dann heißt es auch noch im Wort, das steht schon im Alten Testament und im Neuen Testament jetzt auch, ich will die Weisheit der Weisen zunichte machen und die Klugheit der Klugen verwerfen. Aber für uns, die wir daran glauben, ist das Wort vom Kreuz eine Kraft. Und diese Kraft ist so groß, dass sie den schlimmsten Sünder aller Zeiten aus dem größten Dreck herausretten kann. Und dieser Mensch wird vor Gott dann von Gott gerecht gesprochen, heilig gesprochen. Und wenn dieser schlimmste Sünder aller Zeiten einmal vor Gott steht, wird er mit leuchtendem Angesicht vor Gottes Angesicht stehen und es wird kein Tadel an ihm gefunden werden. Und er wird da so stehen, als hätte er nie gesündigt, rein, heilig, gerecht. Wunderbar, das gilt auch für uns. Und das macht die Kraft des Kreuzes. Auch ein Hitler, der so viele Menschen auf dem Gewissen hatte, hätte gerettet werden können. Auch ein Eichmann, der Millionen von Juden umgebracht hat, hätte gerettet werden können. Man hat ihm die Botschaft noch kurz vor seinem Tod sagen wollen. Aber er hat dankend abgelehnt. Warum? Es wäre doch für ihn eine Verrücktheit, eine Blödheit gewesen, dass er sich von Jesus, einem Juden, für alle Ewigkeit hätten retten sollen. Na, das ging doch gar nicht. Aber diese Möglichkeit hätte bestanden. Diese Kraft Gottes ist so groß. Keiner braucht traurig sein, dass er zu viel gesündigt hätte. Das Blut reicht für jede Sünde und für jeden Menschen aus. Nun sagt die Bibel, dass durch eines Menschen Sünde, die Verdammnis, die Sünde über alle Menschen gekommen ist. Und da können wir uns doch fragen, was hat dieser eine Mensch, oder ich sage mal diese beiden Menschen, im Paradies für eine Sünde getan, so dass sie eine ganze Menschheit mitgerissen haben. Was haben die denn für eine Sünde getan? Und wisst ihr, mir ist so in Gedanken gekommen, es gab da gar nicht viele Möglichkeiten zu sündigen. Zum Beispiel konnte keiner von ihnen fremdgehen. Ne? Ging nicht. Ja, was haben sie denn eigentlich getan? Wir haben vielfach den Begriff von Sünde aus den Augen verloren. Wir sagen uns, ach, ich habe gesündigt, ein Stück Torte zu viel gegessen, zu viel Schokolade gegessen oder ich habe Punkte in Flensburg. Ich bin ein Sünder. Das ist es nicht, was Gott meint. Wisst ihr, wenn wir sündigen, und das kann eine kleine Sünde sein, es spielt bei Gott keine Rolle, kleine Sünden, große Sünden, dann bereiten wir uns selbst den Weg in die Hölle. Dann bereiten wir uns diesen Weg in die Hölle, um dort für eine ganze Ewigkeit der Verdammnis und dem Zorn Gottes ausgesetzt zu sein. Wir machen das selber. Und wenn wir sündigen, dann ist es so, als würden wir unseren Schöpfer, der uns geschaffen hat, als würden wir ihn ins Gesicht schlagen, als würden wir ihn ins Gesicht spucken. Ist uns doch egal. Als würden wir ihm einen Fußtritt geben, als würden wir, wenn wir könnten, ihn ermorden. So ist es, wenn wir sündigen für Gott. Was hat nun Adam und Eva getan? Welche Sünde haben sie getan? Von allen Bäumen durften sie doch in dem Garten essen. Sie durften die Früchte von allen Bäumen essen, nur von dem einen Baum nicht. Das hatte Gott verboten. Eva steht unter dem Baum und denkt, na, das ist ja eigenartig, gerade diese Früchte sind so toll. Und da kommt zur rechten Zeit Satan und spricht durch die Schlange. Er kommt in die Schlange hinein und spricht. Er hatte das doch gesehen, wie lüstern die Eva war. Und jetzt sagt er, ja, das ist doch so. Gott weiß nämlich, wenn ihr davon esst, dann werden euch die Augen aufgehen. Ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet sein wie Gott. Und jetzt wirkt das Gift. Und sie stellten Gott als Lügner hin, als Lügner, der ihnen nichts gönnt. Sie misstrauten ihm. Sie wollten nicht länger abhängig von Gott sein. Sie wollten ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Der Wille Gottes war für sie nicht mehr akzeptabel. Sie konnten ohne Gott leben. Sie konnten auf ihn verzichten, denn sie waren ja jetzt selbst wie Gott. Seitdem ist dieser Bacillus oder Virus von Geburt an in jedem Menschen. Jeder Mensch wird schon mit der Sünde geboren. Ich glaube, David ist es, der sagt, meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Und die Bibel sagt, alle haben gesündigt. Und die Herrlichkeit, die Gott ihnen geschenkt hatte, verscherzt. Das wissen wir doch. Wir sind nicht mehr im Paradies. Wir sind jenseits von Eden. Wir sind da raus. Wir haben die Herrlichkeit Gottes verscherzt. Das merkt ihr doch morgens, wenn ihr die Zeitung aufschlagt, wenn ihr Radio hört, Fernsehen guckt. Ja, wir leben nicht mehr im Paradies. Wir haben die Herrlichkeit Gottes verscherzt. Und jetzt kommt Gott, der wunderbare Gott. Ich finde diese Story so schön, so schön. Obgleich viele dagegen protestieren, das finden wir ja schlimm, dass dieser Jesus da am Kreuz sterben musste. Ich finde es schön. Dann sagt die Bibel, Johannes 3, Vers 16, ihr wisst, was da steht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass jeder oder alle, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Jesus hat die Sünde der Welt weggetragen. Alles, was Sünde war, ist und noch sein wird. Die Sünde als Ganzes hat er weggetragen, hat er raufgeschleppt an seinem eigenen Leib auf das Kreuz. Da hing jetzt nicht mehr am Kreuz der Menschenliebende, der Wundertuende, der helfende Christus. Da hing nur noch die Sünde. Da hing nur noch die Sünde am Kreuz. Und deshalb hat Jesus ja auch gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, weil Gott hatte ihn verlassen. Warum? Weil Gott keine Gemeinschaft mit der Sünde haben kann. Deshalb musste er seinen Sohn verlassen. Denn Gott ist ein heiliger und gerechter Gott, der keine Gemeinschaft mit Sünde haben kann. Deine und meine Sünde, die hängt da am Kreuz. Es gibt nur zwei Orte, wo die Sünde ist, entweder bei dir oder am Kreuz. Und wisst ihr, dort am Kreuz, da breitet Jesus seine Arme aus, als wollte er immer noch sagen, kommt doch zu mir. Kommt zu mir, ihr kriegt das ewige Leben, ich schenke euch das umsonst. Kommt doch zu mir. Und die Hände, die sonst so viel Gutes getan haben, die Kranke gesund gemacht haben, die sogar den Stürmen, den Gewalten des Wassers gewehrt haben, er hat gesagt, schweig und verstumme. Oder bei der Tochter des Jairus, er hat sie angefasst und hat gesagt, Mädchen, ich sage dir, stehe auf. Diese Hände waren zur Ohnmacht angenagelt. Angenagelt. Und die Füße, die so viel Gutes getan haben. In der Apostelgeschichte steht Jesus von Nazareth, der umhergezogen ist, umhergegangen ist und hat wohlgetan. Wohlgetan. Zur Kraftlosigkeit angenagelt. Und da am großen Tiefpunkt seiner Kraftlosigkeit, seiner Ohnmacht, wo er nichts mehr tun konnte, nicht mit den Beinen, nicht mit den Händen, nichts, da hat Jesus sein größtes Werk getan, in der Ohnmacht. Da hat Christus sein größtes Werk getan. Das ist das Sensationellste. Ich möchte das hinausschreien. Das Sensationellste, was es je auf dieser Erde und im Universum gegeben hat. Ein Gott stirbt für uns, weil er uns so liebt. Er hat sich dort für deine und meine Sünde bestrafen lassen. Die Strafe, die ich hätte tragen sollen, die hat er auf sich genommen. Er hat den ganzen Zorn Gottes ertragen. Der Zorn Gottes, den ich in der Hölle hätte tragen müssen, für alle Ewigkeit, den hat er getragen. Das geht so nicht rein in meinen Kopf. Denn wenn ich für alle Ewigkeit, wäre ich in der Verdammnis gewesen, für immer. Und das hat Jesus für mich dort schon getragen? Da hakt mein Verstand aus, muss ich sagen. Denn Christus war der Blitzableiter des Zornes Gottes. Und die Bibel sagt, er starb dort, um uns mit Gott zu versöhnen. Gott wollte unser Vater sein. Gott wollte ein Gegenüber haben. Er wollte uns lieben. Gott ist doch Liebe. Er hat nicht nur Liebe, er ist Liebe. Und diese Liebe, wofür hat man die? Um an jemand anders weiterzugeben, nämlich an uns. Seht doch meine Liebe, was ich getan habe. Und das ganze Gericht, die Verurteilung wäre ja noch gekommen, wenn Gott Gericht hält. Und danach kommt die Strafe. Aber wir können uns freuen, weil Jesus ist für uns gestorben. Und er wird seine Hände zeigen. Für diesen Menschen habe ich geblutet. Er darf frei ausgehen. Das ist eine wunderbare Sache. Und man kann sich fragen, ach Gott, gab das keinen anderen Weg? Gab es wirklich keinen anderen Weg, um die Menschen zu erlösen? Wenn du die Menschen so geliebt hast, dann hättest du das doch auch so machen können. Du hättest doch sagen können, kommt zu mir, ich vergebe euch die Schuld, schwamm drüber und dann ist alles in Ordnung. Warum ging das nicht? Weil Gott nicht nur ein liebender Gott ist, sondern auch ein gerechter Gott, der jede Gerechtigkeit strafen muss. Jede Gerechtigkeit. Und ist sie noch so klein? Denn die Bibel sagt, was ist denn Ungerechtigkeit? Was ist Sünde? Die Bibel sagt, was nicht aus Glauben kommt, das ist Sünde. Also das heißt jetzt, was nicht hier im Wort Gottes steht, was hier im Wort Gottes steht und was ich sage, nee, das glaube ich nicht. Oder ich sage es vielleicht nicht, aber ich denke, ja, das steht zwar hier in der Bibel, aber das kann ich nicht für mich so annehmen. Das ist nicht so. Was nicht aus Glauben kommt, sagt die Bibel, das ist Sünde. Tja, wenn wir da ehrlich sind, dann müssen wir schon sagen, oh, ich bin verloren. Das ist einfach so. Gott ist ein gerechter Gott, der jede Ungerechtigkeit strafen muss. Stellt euch einen Mörder vor, der einige Kinder missbraucht hat. Und er hat sie anschließend bestialisch ermordet. Und er sagt zu dem Richter, ich bin ein böser Mensch. Ich habe schlimme Taten getan. Das sehe ich ein. Und ich bitte um Verzeihung. Vergeben Sie mir. Und der Richter sagt, ja, wenn Sie Ihre Schuld jetzt erkennen und bekannt haben, es Ihnen leid tut, dann dürfen Sie jetzt nach Hause gehen und der Prozess ist geschlossen. Ist beendet. Was sagt ihr dazu?
Was sagt ihr dazu?
Nein, eine große Ungerechtigkeit ist das doch. Auch wenn unsere Kinder nicht dabei gewesen wären. Eine große Ungerechtigkeit. Und wie oft wird gesagt, wo bleibt denn der gerechte Gott? Der gerechte Gott wird kommen. Aber zu seiner Zeit, wenn er auf dem weißen Thron sitzen wird. Jesus sagt, alles Gericht hat der Vater mir in die Hand gegeben. Und er wird jeden Menschen richten, der einmal gelebt hat. Und auch die denken, ich lasse mich ja verbrennen und dann meine Asche ins Wasser schmeißen. Ich bin nachher nicht mehr da. Ich kann nicht vor dem Gericht mehr erscheinen. Irrt euch nicht. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Gott wird ihn richten, denn irgendwelche schlauen Leute haben festgestellt, dass nichts aus dieser Erde verloren geht. Es zerfällt nur in atomare Kleinteile. Und die Bibel sagt, wenn Gott spricht, dann steht's da. Er kann sogar das, was nicht in der Welt ist, oder was raus ist in der Welt, eigentlich geht das gar nicht, Was nicht in der Welt ist, das kann er herbeirufen. Er ruft es nur und es steht da. Jeder Mensch wird sich vor Gott verantworten müssen. Jesus ist am Kreuz nicht seinen Tod gestorben. Er ist deinen Tod gestorben und meinen Tod gestorben. Denn Jesus hätte gar nicht sterben können, weil er nämlich erstens nie gesündigt hat und die Bibel sagt, der Mensch, der sündigt, der muss sterben. Und zweitens, weil er ja gesagt hat, er hat nicht nur das Leben, sondern er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er hat auch gesagt, er ist die Auferstehung und das Leben. Er hätte nicht sterben können. Er starb deinen Tod und meinen Tod. Der kleinste Grashalm und der kleinste Käfer hat von Jesus das Leben. Alles, was lebt und sich bewegt, das ganze Universum, hat von Jesus das Leben und wird alleine durch ihn am Leben erhalten. Jesus hätte nicht sterben können. Wäre nicht gegangen. Wenn ihr jetzt ein bisschen gut zugehört habt, wie Guido den Text gelesen hat, dann wäre euch aufgefallen, dass in dem Text Folgendes steht. Oder ich sage es mal andersherum. Einer, der gekreuzigt wird, dann ist es so, dass dieser Mensch, wenn er tot eintritt, stirbt und dann fällt der Kopf nach vorne. Bei Jesus war es anders, klar. Weil Jesus vorher auch gesagt hatte, niemand nimmt das Leben von mir, sondern ich gebe es selbst. Niemand kann das Leben von mir nehmen. Und er hatte gesagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Dann hat er seinen Kopf geneigt, hatte seinen Kopf in Ruhestellung gebracht und dann steht da, er starb. Dann starb er, weil er selbst den Todeszeitpunkt festgelegt hatte. Das zeigt uns, Jesus starb deinen Tod am Kreuz. Er hat die Sünde auf dich genommen. Wenn wir jetzt sterben, dann stirbt nur unsere äußere Hülle. Nur unsere äußere Hülle. Wir gehen hier raus aus diesem, ja, das ist ja nur ein provisorischer Leib. Wenn ich sehe, wie viele Krankheiten ich habe, dass ich überall immer wieder was habe und je älter man wird, umso mehr kommt. Das ist nur ein provisorischer Leib. Aber hier gehen wir dann raus, hier ziehen wir raus. Und dann kriegen wir ein Leib für alle Ewigkeit, ein Herrlichkeitsleib, so wie Jesus ihn gehabt hatte. Wir werden ihm gleich sein, sagt die Bibel. Und jetzt kommt das Beste. Jetzt kommt das Allerschönste. Und das ist doch so erstaunenswert, dass es uns so schwer fällt, das zu glauben. Eigentlich können wir das erst richtig glauben, wenn wir in eine ganz große Notlage kommen, dann greifen wir dazu. Aber ich möchte euch das jetzt schon sagen. Christus hat uns vollständig erlöst. Vollständig erlöst. Da hat Gott das ganz große Werk getan am Kreuz. Wir wissen, dass als Jesus am Kreuz hing, da verfinsterte sich die Sonne über einige Stunden und die Berge zerrissen und es geschah ein Erdbeben, die Felsen zersprangen, die Gräber taten sich auf und Heilige sind auferstanden und dann der große Vorhang im Tempel, der dafür stand, da ist das Allerheiligste, da wohnt Gott. Dieser Vorhang, der zerriss von oben bis unten durch, das heißt, der Weg zu Gott ist frei, der Weg zu Gott, dem Vater ist frei, Wir dürfen sagen, Abba, lieber Vater, Papa, lieber Vater, wir dürfen zu ihm kommen. Das hat Gott getan in dieser Finsternis. Und es steht von einem Hauptmann geschrieben, ein römischer Hauptmann, der unter dem Kreuz stand, als Jesus starb. Da hat er gesagt, nachdem er alles so mit angesehen hat, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Christus hat uns vollständig erlöst. Er hat uns auch von uns selbst erlöst. Vielleicht wolltest du dich schon immer gerne mal los sein, so wie ich. Vielleicht wolltest du schon immer gerne mal in die Haut eines anderen schlüpfen, so wie ich. Wenn es dir ganz dreckig geht, dann möchte ich euch sagen, werft nicht euer Leben weg. Das ist eine große, große Sünde. Wir kommen erst bei Gott an, wenn er uns ruft. Aber es gibt eine andere Möglichkeit. Und das ist jetzt so was Schönes. Ich sage euch, dort am Kreuz fand ein wunderbarer Tausch statt. Man sagt ja, wer tauscht, hat Lust zu betrügen, ne? So ein altes Sprichwort. Aber wer hat denn hier den Kürzeren gezogen? Den Kürzeren hat Gott gezogen. Und dieser Tausch fand so statt. Christus gab sein heiliges, reines, sein kraftvolles, königliches, unendliches Leben für uns. Und er nahm unser krankes, sündiges, zerstörtes, endliches Leben auf sich. Dieser Tausch hat vollkommen stattgefunden. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert für den einen und den anderen, aber es müsst ihr hören, das ist für euch wichtig. Christus hat uns vollständig erlöst. Und dort am Kreuz ist Folgendes geschehen. Da hat Gott uns in Christus hineinversetzt. Als Christus starb, sind wir auch gestorben. Er hat uns in Christus hineinversetzt. Na, wie soll denn das passieren? Wie soll das denn gehen? Das geht doch gar nicht. Doch, bei Gott geht es. Gott hat jeden von uns in Christus hineintransplantiert. Es fand die größte Operation statt, die es hier auf diesem Weltenraum gegeben hat. Er hat uns da hineintransplantiert. In Christus. Und wir sind dort gerichtet worden am Kreuz. Hast du es gemerkt? Nein. Wir haben nichts gemerkt. Aber Christus hat uns dort gerichtet am Kreuz. Wir sind mit ihm gestorben. Und Paulus hat das so gesagt in Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe in diesem Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich gegeben hat, damit er mich errettet aus dieser argen Welt. Wir sind nicht mehr in dieser Welt. Wir sind schon oben im Himmel im Glauben. Ja, wie soll das aber praktisch im täglichen Leben aussehen? Wie können wir das umsetzen? Jesus ist nicht nur für uns gestorben, er ist auch auferstanden. Und zwar ist er auferstanden durch die Kraft Gottes, durch die Auferstehungskraft. Und diese Auferstehungskraft wird in uns auch ganz stark. Er ist auferstanden, um in uns weiterzuleben. Wie geht denn das so als Gedanke? Da sagen ja manche, ja, ich lebe ja in meinen Kindern nachher weiter. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Christus ist auferstanden, um in seiner Kraft durch den Heiligen Geist in uns hier weiterzuleben. Was macht er denn? Er ist aktiv. Er möchte sein Leben, das er auf der Erde gelebt hat, hier fortsetzen. Ich sage es nochmal. Christus hat so viel Kraft, durch die Kraft des Blutes, diese Auferstehungskraft und durch die Kraft des Heiligen Geistes, er möchte sein Leben, so wie er das hier auf der Erde gelebt hat, in uns weiterleben. Nicht weniger hat Jesus uns gegeben. Christus hat uns nicht, wie soll ich jetzt sagen, halb erlöst. Das alte Leben, das sündige Leben hat er mit ans Kreuz genommen. Vollkommen, denn es war an diesem alten Leben nichts mehr zu erneuern. Es gab keine Flicken draufzusetzen. Es gab auch nichts zu stopfen. Unser Leben ist durch und durch sündig. Und das gibt es nicht zu erneuern. Wenn wir jetzt sagen, hoch, ich habe ein neues Leben. Ha, wie heißt denn das neue Leben? Das heißt alleine Christus. Und nicht mehr ich. Ich bin keine erneuerte Ausgabe jetzt geworden. Eine erneuerte, was weiß ich, Ausgabe. Nein, nein, so ist es nicht. Das alte Leben ist in Ganzheit durch ein Leben ersetzt worden, das Christus heißt. Das alte Leben, das sagen ja viele und das denken auch viele und das glaubt man vielleicht über Jahrzehnte, dass wir denken, ja, jetzt haben wir Christus angenommen und jetzt hat mein Leben eine Bereicherung erfahren, weil jetzt Christus da ist. Eine Bereicherung. Es ist jetzt, ich habe einen Helfer in der Not, alles richtig. Ich habe einen Helfer in der Not, wenn es mir dreckig geht, alles richtig. Aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. Wir sind in Ganzheit gekreuzigt worden. Und jetzt haben wir nur noch ein Leben. Das ist der Tausch. Es hat ein Tausch stattgefunden. Jetzt haben wir nur noch ein Leben. Und das ist alleine Christus. Christus in uns, ganz alleine. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir sind vollkommen erlöst. Und ihr könnt gerne zu mir sagen, wenn ich hier morgens komme, mit so einem Gesicht, ne? Oder dienstagsabends mit so einem Gesicht. Hallo, du bist erlöst. Christel, du bist erlöst. Du bist vollkommen erlöst. Christus wohnt doch in dir. Oder ich sag Willi, hallo, du bist erlöst. Du brauchst nicht immer trinken. Oder ich sag Agathe, du brauchst nicht immer durch sämtliche Warenhäuser laufen. Und wenn du genug Klamotten hast, du bist von der Habsucht erlöst. Von allem sind wir erlöst, auch vom Nikotin. Von allem sind wir erlöst, vollkommen erlöst. Wir sind nicht nur gelöst, wir sind erlöst. Wisst ihr, ihr kennt die Geschichte vielleicht. Ich werde sie aber ein bisschen anders vielleicht erzählen. Ich weiß sie auch gar nicht mehr richtig. Ein Bauer findet zwei Adler, ein Bauer in den Bergen. Und diese beiden jungen Adler, die sperrt er in seinen Hühnerstall, mit den Hühnern zusammen. Morgens lässt er die Hühner raus und die Adler bindet er an einen Baum an. Und jeden Tag laufen die Adler so darum, um den Baum. Sie sind ja festgebunden, sie können gar nicht weiter. Sie merken das auch, stopp, sie können nicht weiter, sie sind angebunden. Dann eines Tages tut dem Bauern das leid und er denkt, ach, es tut mir doch leid, wenn die immer nur so in einem Durchmesser von 3 Metern so laufen müssen. Ich werde sie mal jetzt losmachen und die werden irgendwann dann wegfliegen. Er macht sie los und er guckt den nächsten Tag aus dem Fenster und die gehen immer noch darum. Er hat das durchgeschnitten, aber die gehen immer noch darum, die gehen immer noch darum, immer noch darum. Auch die nächsten Tage, überhaupt gehen sie darum. Sie waren doch jetzt gelöst. Aber sie waren nicht erlöst. Die hatten nämlich keine Eltern, die ihnen sagen konnten, hallo, ihr habt Schwingen, guck mal, so könnt ihr es machen. Die ihnen das vorgemacht haben. Ihr könnt mit euren Schwingen euch in die höchsten Lüfte erheben. Sie hatten auch keine Eltern, die sie rausschmissen und dann gesagt, die sie dann aufgefangen haben auf ihren Flügeln, die ihnen das beigebracht haben. Sie waren jetzt nur gelöst, aber nicht erlöst hier oben in ihrem Gehirn, in ihrem Denken. Wir sind sehr oft so gebunden mit unserem Denken. Gott hat uns vollständig erlöst. Vollständig, das Blut reicht aus für jeden, der hier sitzt. Gott hat uns vollständig erlöst. Es nützt nichts, wenn wir denken, wie viel hat Jesus um unseretwillen getan. Aber wenn wir nicht die Kraft des Blutes Jesu erlebt haben, nicht die Kraft des Blutes Jesu kennengelernt haben, wir singen doch immer, es ist Kraft in dem Blut, es ist Heilung in dem Blut, es ist Sieg im Blut Jesu. Der Tod Jesu ist ein gewaltiges, kraftgeladenes Ereignis, das für uns so lange keinen Wert hat, solange sich der Glaube nicht mit Christus verbündet. Ich muss euch sagen, dass ich sehr ungläubig immer war. Und das hat mir auch ein Pastor auf den Kopf zugesagt. Und ich dachte, oh Gott, wo kriege ich bloß Glauben her? Und dann habe ich aber gewusst, dass in der Bibel steht, bittet, so wird euch gegeben. Ich habe gebeten, gebeten, gebeten. Und irgendwann ging mir das auf, dass Christus ja meine Sünde getragen hat. Also hat er auch meinen Unglauben getragen. Oh, da wurde es schon ein bisschen heller in mir. Er hat meinen Unglauben getragen. Oh, ich kann glauben. Ja, darüber freute ich mich unwahrscheinlich. Christus hat alles mitgenommen. Und es wird diese Sache von Golgatha, können wir vergessen, wenn der Glaube sich nicht mit Christus verbündet. Der Tod Jesu bedeutet dann für mich, dass auch ich gestorben bin, als er starb, und dass ich in Gottes Augen bin wie einer, der für seine eigene Sünde hingerichtet worden ist. Ist einer für alle gestorben? So sind sie alle gestorben, sagt die Bibel. Dieser Tausch, das möchte ich jetzt nochmal sagen, ist so, Christus wohnt in mir, er hat mir sein Leben gegeben, er sagt, ich lasse mein Leben für die Schafe. Und Christus wohnt in mir und ich lebe in ihm. Ich lebe in ihm. Die Bibel sagt im Kolosser 3, wir sind gestorben und unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das ist unsere wunderbare Rettung. Ich in Christus und Christus in mir. Ich habe gehört, es gibt Leute, die so dieses Nordic Walking machen, so mit diesen Stöcken, ne? Und die haben jetzt was Neues oder die haben das so gemacht, das spricht sich scheinbar herum. Die machen das so, je nachdem, wie schnell die so jeder Einzelne gehen kann. Ich in Christus, Christus in mir. Ich in Christus, Christus in mir. Und das sagen sie immer zu. Ich in mir und Christus in. Ich, Christus in mir und ich in ihm. Damit das so in den Kopf reingeht. Und das möchte ich euch weitergeben. Ich bin nicht mehr alleine. Christus lebt in Ganzheit in mir, durch den Heiligen Geist, mit aller seiner Kraft. Und ich bin geborgen und verborgen, so sicher in Christus, viel sicherer als wie in einem atomaren Bunker. Ich bin da sicher. Das ist eine wunderbare Botschaft. Amen.
Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Kein Trug ist in seinem Mund gewesen, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen.